Ich musste gerade an eine Geschichte denken, die ich gelesen habe, die sich tatsächlich abgespielt hat. Ich meine in Großbritannien. Da war gegenüber einer Kirche ein Penner, würde man sagen, ein Nichtsesshafter. Der war stadtbekannt, der war immer an der gleichen Stelle und hat da sein Leben gefristet. Und eines Tages ging es ihm wie allen Menschen, er musste sterben. Und alle waren total überrascht, dass auf der Beerdigung Hunderte von Menschen kamen. Nicht nur aus der Umgebung, sondern von Übersee. Es waren Menschen, mit denen keiner gerechnet hatte, die waren alle gekommen zu dieser Beerdigung. Warum? Es gab ein Testament von diesem Menschen, der so arm gelebt hat. Und in diesem Testament wurde dann klar, dass dieser Mensch während seiner Armutszeit reich geerbt hat und jetzt wieder was zu erben war. Und die Frage, die alle beschäftigt hat, war die: Warum um alles in der Welt hat er weiter auf der Straße gelebt, obwohl er so reich geerbt hatte? Warum? Warum hat er sein Leben nicht endlich so geführt, wie er es hätte führen können? Die Leute haben es nicht verstehen können. Und die einzige Erklärung, die übrig blieb, war: Er war dieses Leben so sehr gewohnt, dass er sich nicht mehr umstellen konnte. Könnt ihr euch das vorstellen? So arm auf der Straße zu sein, es gibt so viele Leute heute, die Lotto spielen. Jeden Samstag rennen sie hin und machen ihre Kreuze. Alle in der Hoffnung, wenn ich einmal reich bin. Kennt ihr diese Operette, wenn ich einmal reich bin? Der war reich und hat auf dem gleichen Niveau weitergelebt wie vorher. Er konnte und wollte sich nicht mehr ändern, obwohl er hätte können. Und was ich mich frage heute, am Sonntag nach unserem Pfingstgottesdienst, wenn es wirklich wahr ist, was da in der Bibel steht über das, was Jesus angekündigt hat, dass der Heilige Geist kommt und was er alles mitbringt für die Kinder Gottes, ob wir wirklich in dem Niveau leben, das der Heilige Geist mit sich bringt. Ob wir das wirklich wollen oder ob wir so sehr an das gewöhnt sind und uns gar nicht mehr verändern wollen, wie wir es halt immer gemacht haben. Versteht ihr den Vergleich? Es ist so eine große Sehnsucht in den Kirchen. Ich sage nicht einfach nur von uns hier vielleicht in der Christusgemeinde, Rennfeldstraße 19. Da ist es hoffentlich auch eine Sehnsucht. Wir wollen mehr von dem in Realität hier erleben, von dem, was dort in der Heiligen Schrift steht. Von dem, was durch den Heiligen Geist geschehen kann und soll. Komm, wie du willst, haben die beiden gesungen. Ich glaube, wir brauchen diese Erinnerung in Gottesdiensten. Deshalb sammeln wir uns ja als Gemeinde, um auf sein Wort zu hören, um ihm Raum zu geben, dass er zu uns spricht. Aber er möchte nicht zu uns sprechen, um uns so zu lassen, wie wir sind. Wir kennen diesen blöden Satz: Wasch mich, aber mach mich bitte nicht nass. Wasch mich, aber bitte verändere mich nicht. Lass mich so, wie ich bin. Ich glaube, das funktioniert nicht mit dem Heiligen Geist. Wenn wir ihn einladen, dass er kommt, dann wird er Veränderung bringen. Dann wird aus dem, wo wir dachten, das ist normal, wird er Veränderung machen und sagen: Nein, das ist normal. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir aus diesem Gottesdienst hinausgehen am Ende und sagen: Ich möchte, dass diese Veränderung in meinem Leben passiert. Egal wie lange ich schon unterwegs bin mit Jesus. Ich möchte, dass ich mehr dahin komme, wo er in seinem Wort verheißen hat, dass ich hinkommen kann. Und das ist nicht immer selbstverständlich. Darum gab es schon immer einen inneren Kampf. Die Umstände machen es uns manchmal schwer. Ich lese euch einen kleinen Text als Schlüsseltext für heute. Paulus schreibt ein paar Gedanken an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus. Es war der letzte Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat, der uns so erhalten ist. 2. Timotheus, ich zitiere aus diesem ersten Kapitel seines Briefes, die Verse 3 bis 8. Ich danke Gott, dem ich mit einem reinen Gewissen diene, wie meine Vorfahren es taten. Nacht und Tag denke ich in meinen Gebeten an dich. Ich sehne mich danach, dich wiederzusehen, denn ich erinnere mich an deine Tränen bei unserem Abschied. Und ich werde voller Freude sein, wenn wir wieder zusammen sein werden. Ich weiß, dass du dem Herrn aufrichtig vertraust, denn du hast den Glauben deiner Mutter Eunike und deiner Großmutter Louis. Deshalb ermutige ich dich dazu, die geistliche Gabe wirken zu lassen, die Gott dir schenkte, als ich dir die Hände auflegte. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also niemals, vor anderen Menschen unseren Herrn zu bezeugen. Und schäme dich auch nicht für mich, obwohl ich für Christus im Gefängnis bin. Sei vielmehr durch die Kraft, die Gott dir gibt, gemeinsam mit mir für die Verbreitung der guten Botschaft zu leiden. Was für ein Text. Paulus, wenn man so will, der alte Hase mit Erfahrung, will seinen jungen Mitarbeiter, der durch die Alltagsdinge, die auch wir in unserem Alltag kennen, entmutigt ist, möchte er ihn ermutigen. Und er möchte ihm etwas Ähnliches sagen, was ich vorhin angedeutet habe. Für dich ist eine große Verheißung da durch den Heiligen Geist. Lebe nicht unter dieser Furcht, sondern lebe mit dem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist ein Unterschied. Ein großer Unterschied. An Pfingsten hat Gott dem Glauben Leben eingehaucht. An Pfingsten hat Gott seiner Kirche Leben eingehaucht. Er hat die ersten Christen mit seiner Gegenwart, mit seinem Geist erfüllt. Und als das passiert war, da rannten dieser jungen Gemeinde, die Nachbarn, die Türen ein, die Arbeitskollegen. Ihre Predigten waren so überzeugend, ihre Gebete von übernatürlicher Kraft, ihre Freude war dauerhaft stabil. Und ihre Barmherzigkeit mit den anderen Menschen war legendär. In der vergangenen Woche, es war Dienstag, bin ich ziemlich früh aufgewacht. Es muss so um die 4 gewesen sein. Ich lag aber weiter im Bett und da fängt das Denken dann an. Ich weiß nicht, ob er Ähnliches erlebt manchmal, aber bei mir war das so am Dienstag. Und ich musste an 2 markante Dinge denken, die mir letztes Jahr zum 60. Geburtstag geschenkt wurden. Ich habe diese 2 Gegenstände mitgebracht, die stehen hier neben mir. Das ist zum einen das Stundenglas, das hat mir meine Cousine, die Katharina Schmidt, geschenkt und hat dazu eine kleine Ansprache gehalten über die Zeit in meinem Leben. Und das ist hier diese Glocke, die hat mir jemand geschenkt, weil ich es sind fast schon 2 Jahre her, bei einem Aufenthalt in Strittmatz eine Prophetie bekommen habe, dass ich noch mal eine Glocke läuten werde. Scheiße, Glöckler, gell? Ich werde eine Glocke läuten und diese Glocke läutet dann etwas ein und das hat für mich Bedeutung, das hat für die Gemeinde Bedeutung und wahrscheinlich auch darüber hinaus, so wie ich es verstanden habe. Und ich habe das, was da morgens in der Früh ganz stark in mein Herz gekommen ist als Impuls, verstanden, diese Gegenstände zum Einsatz zu bringen. Für mich und heute Morgen für euch. Das ist nicht die Bibel, versteht mich nicht falsch, aber es ist für mich ein ganz klares Reden Gottes geworden. Und ich habe gewusst, ich muss was in meinem Leben ändern. Im Sinne von dem, wie ich schon eingeleitet habe von Pfingsten. Mein Leben läuft ab, das meiner Schwiegermama läuft in diesen Augenblicken ab. Mit fast 90 Jahren kann man sagen, ein großartiges Leben. Hier läuft eine Stunde ab. So lange seid ihr nicht hier heute Morgen. Aber mein Leben läuft ab und ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich weiß ja nicht, wie viel überhaupt. Aber ich möchte diese Zeit, die Gott mir schenkt, die möchte ich nutzen. Und zwar nicht mit dem, wie ich es halt so gewohnt war, immer zu gehen, sondern ich möchte in dem gehen, was der Heilige Geist für mich hat, was er mit mir tun will. Versteht ihr das? Ich möchte nicht im Trott weitergehen, wie ich ihn gekannt habe, sondern ich möchte mich öffnen und sagen, ich bin bereit, komm, wie du willst, wie die beiden das gesungen haben. Und da war diese Glocke schon von einer großen Bedeutung. Ich mache das nicht jeden Sonntag, keine Sorge. Aber heute mache ich es ganz bewusst. Ich bin also mit dem Stundenglas und mit der Glocke hier hereingekommen, am Dienstag und am Donnerstag nochmal. Eigentlich wollte ich es jeden Tag, habe es aber noch nicht geschafft. Und habe gesagt, ich will hier eine Stunde, das ist ja ein Stundenglas, eine Stunde mit Gott verbringen. Und ich will euch ein bisschen neidisch machen. Ich habe meine Gitarre mitgebracht, ein paar Lobpreislieder und dann habe ich hier für Jesus gesungen. Alleine darf ich ja. Ihr müsst einfach alleine kommen, ihr habt ja Schlüssel, dann könnt ihr meine Gitarre nehmen und anfangen zu singen. Spaß beiseite. Aber ich wusste, ich möchte einen Startpunkt setzen für mich. Ich läute diese Glocke jetzt ganz bewusst und sage, es ist Schluss mit dem, was vorher war. Es soll anders weitergehen. Ich treffe eine Entscheidung. Ich treffe eine Entscheidung für mein Leben. Ich möchte, dass nochmal was passiert und ich möchte nochmal was von dem sehen, was das Wort Gottes verheißen hat. Ich möchte nochmal was von dem sehen, wozu wir berufen sind. Wir haben dieses Jahr eine fantastische Jahresausrichtung gewählt. Im Ältestenkreis war das bestätigt. Berufen für eine Zeit wie diese. Und als dann Corona losging, haben wir uns die Augen gerieben, haben gedacht, aha, berufen für eine Zeit wie diese. Das gilt für dich und das gilt für mich. Das gilt für die Christusgemeinde. Was hat Gott mit uns, mit dir persönlich vor? Ich möchte nicht dran vorbeileben, sondern ich habe mich entschieden, ich möchte hier immer wieder eine Stunde verbringen in der Gegenwart Gottes. Das ist für mich die persönliche Hour of Power. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Irgendwo gibt es es schon. Aber ich habe gesagt, das ist meine Stunde, Hour of Power. Meine Stunde der Kraft, wo der Heilige Geist reden soll. Ich bin bereit, ich bin hier, ich will mich senden lassen, ich möchte mich gebrauchen lassen. Ich brauche dazu, dass er zu mir spricht. Ich brauche dafür, dass er mich mit seiner Gegenwart, mit seiner Kraft erfüllt, weil ich allein schaff's doch eh nicht. Meine Stunde der Kraft, und ich sage euch, das waren Hammerstunden. Und ich möchte euch ein bisschen hungrig machen. Ich kann das nicht, der Heilige Geist kann das, aber vielleicht einfach ein Beispiel setzen und sagen, was könnte es sein, wenn? Ich möchte es also mit euch gemeinsam tun, zu sagen, hey, die Zeit läuft. Wie viel Zeit haben wir noch? Und in dieser Zeit möchte ich nicht einfach Däumchen drehen, sondern ich möchte sagen, hier bin ich, Herr. Sende mich. Gebrauche mich. Und um das richtig hörbar, sichtbar zu machen, habe ich die Glocke geläutet. Da ging es mir schon irgendwie persönlich runter, durch und durch. Da habe ich die Gegenwart des Heiligen Geistes erlebt, was Jesus mir durch seinen Tod am Kreuz geschenkt hat. Das hat der Heilige Geist mir lebendig gemacht. Da flüstert er in meine Gedanken seine Gedanken hinein. Da beantwortet er meine Gebete. Ich erlebe seine Nähe. Er stärkt meine Beziehung zum Vater und auch die Beziehung zu anderen. Er macht aus mir eine gesunde Persönlichkeit. Und durch den Heiligen Geist ist Christus hier bei mir. Und durch den Heiligen Geist ist Christus bei dir. In diesem Text, den Paulus dem Timotheus geschrieben hat, da steht einfach diese Tatsache, die seit Pfingsten steht. Gott hat uns den Geist gegeben. Er hat ihn gesendet. Er ist gekommen. Und dennoch machen sich Kirchen auf in unseren Tagen und Wochen, in denen wir jetzt heute leben, in dieser Zeit, in der wir berufen sind. Und strecken sich neu aus und sagen, Herr, wir brauchen es ganz neu. Wir können unsere Welt nicht erreichen ohne deinen Geist. Wir brauchen dich. Und Timotheus hat diese Erinnerung gebraucht für sein Leben, für seinen Dienst, für seine Berufung damals. denn er war manches Mal ziemlich am Boden zerstört. Da war ein Geist der Furcht, der ihm zu schaffen machte. Das ist jetzt die Folie mit der Furcht, ne? Er hat keine leichte Situation gehabt, er war ja ein junger Mann und in einer Gemeindearbeit, ich gehe davon aus, dass es in Ephesus war, nach allem, was ich verstanden habe, eine große, dynamische, lebendige Gemeinde, wo viele starke Persönlichkeiten waren und er sich manchmal gefragt hat, kann ich diesen Menschen und den vielen kritischen Anfragen, die an ihn kamen, wirklich gerecht werden. Furcht ist in der Bibel ein großes Thema. Wir sind alle damit konfrontiert. Und weil das so ist, weil es so viele Situationen gibt, so viele Beziehungsgeflechte, wo uns manchmal die Furcht beschleichen will, gibt uns das Wort Gottes immer wieder einen Zuspruch. Wie heißt der? Der große Zuspruch: Fürchte dich nicht. Schlaue Leute haben ausgerechnet, dass es 365 Mal in der Bibel stehen soll, diese Zusage, dieser Zuspruch: Fürchte dich nicht. Für jeden Tag einmal, weil jeden Tag kommt neu irgend so ein Hammer, der es uns schwer machen will, wo die Sorge uns beschleicht. Menschen neigen dazu, sich zu fürchten. Es gibt da so viele Faktoren, die uns da bestimmen wollen, die uns das rauben wollen, was Gott uns schenkt. Da ist es ganz persönlich, die Furcht zu versagen. Man sieht auf sich selbst und auf die begrenzten eigenen Möglichkeiten und Kräfte. Das kann ich doch gar nicht schaffen. Man sieht aber auch oft genug auf andere Menschen. Die Gefahr, sich mit anderen zu vergleichen und dabei schlecht abzuschneiden, zumindest schlechter, ist immer wieder groß. Andere Menschen, die einem vielleicht auch nicht wohlgesonnen sind. Da gibt's dann die Furcht vor den Umständen, die so mächtig sind, so groß sind, sich auftürmen wie Berge. Sichtbare und unsichtbare Widerstände, wo es so schwer ist, dagegen anzugehen. Und da ist heute ganz aktuell die Furcht, sich irgendwo anzustecken, Corona-krank zu werden. Meine Güte. Ja, wir müssen vorsichtig sein. Und wir halten auch hier das Hygieneschutzkonzept ein, deshalb habe ich euch auch gleich mal auseinandergesetzt. Das tun wir aber nicht, weil wir uns so furchtbar vor Corona fürchten, sondern weil wir in diesem Staat leben und jetzt bestimmte Vorschriften einhalten sollen. Darum tun wir es. Wir sterben nicht an Corona, ihr Lieben. Wisst ihr, woran wir sterben? Am Willen Gottes. Wenn er sagt, kommt wieder Menschenkinder, Psalm 90, dann sterben wir. Egal an was. Vielleicht auch an Corona. Das soll nicht unsere hemmende Furcht sein, etwas zu tun oder etwas zu lassen. Mit welchen Ängsten, welche Furcht hatte Timotheus, sich auseinanderzusetzen? Es war für ihn auch nicht einfach und er brauchte von seinem älteren Freund und Mentor Paulus diese persönliche Zusprüche und Ermutigung. Furcht, der Heilige Geist kann uns helfen, will uns helfen, auch heute Morgen diese Furcht und diese Angst zu überwinden, damit wir in der Lage sind, das zu tun, was wir eigentlich tun sollten. Furchtlos das Evangelium von Jesus weitertragen. Die Furcht hat ihren Ursprung in der Trennung von Gott, dem Schöpfer. Im 1. Mose Kapitel 3, da lesen wir in Vers 9, und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und Adam sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich. Ist es nicht schrecklich? Denn ich bin nackt. Darum versteckte ich mich. Da kommt die Furcht her. Vom Sündenfall. Von der Trennung vom Schöpfer. Und diese Furcht wird durch den Heiligen Geist endgültig überwunden. Im Römerbrief Kapitel 8 schreibt Paulus so klar: Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Das ist der Heilige Geist, der gesendet wurde. Durch den sind wir so tief verbunden mit unserem Vater. Und Paulus erinnert Timotheus genau dann daran. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wie ist es heute bei uns darum bestellt? Den Geist der Kraft. In einem Lied singen wir, wir brauchen deine Hilfe, Herr, und uns sind die Lasten viel zu schwer. Schenk uns deine Gegenwart und erfülle uns. Ich glaube, wenn wir uns so erleben in unserem Alltag, dass wir genau das sagen, ich brauche deine Hilfe, Herr, die Lasten, die mich in dieser Woche plagen, die sind mir viel zu schwer. Wenn wir da bei ihm ankommen und sagen, Herr, schenk mir deine Gegenwart, erfülle mich. Es ist genau das, was am Anfang gesungen wurde. Heiliger Geist, komm. Komm, wie du willst. Komm, erfülle mich. Denn in eigener Kraft schaffen wir es doch nie. Paulus war sich seiner begrenzten Kraft sehr wohl bewusst. Im 2. Korintherbrief beschreibt er mal, wie er sowas von an die Grenze kam. In einer Situation, wo er Gott so sehr darum gebeten hat, Herr, nimm mir diese Not weg, diesen Pfahl im Fleisch. Und was hat Gott geantwortet? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Boah, das will ich, wenn ich mich noch so schwach fühle. Das will ich, dass seine Kraft mächtig in mir wirken kann. Und dann kommt er zum Schluss, darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlung, in Nöten, in Verfolgung und Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Wo brauchst du heute den Geist der Kraft in deinem Leben? Schließ einen Augenblick die Augen und denk über diese Situation, über diese Dinge nach, wo du jetzt Kraft brauchst. Ich möchte in diese Stille hinein ein Gebet sprechen. Komm, Geist der Kraft. Komm, Geist der Kraft, genau da hinein. Amen. Paulus erinnert den Timotheus an den Geist der Liebe. Ja, das ist jetzt keine so schwere Übung, oder? Liebe ist uns so vertraut, das wünschen wir uns so sehr, immer wieder hochzuhalten. Paulus beschreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, die Liebe als unersetzliche Antriebskraft in unserem Leben. Liebe ist geduldig und freundlich, sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht, sie schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen, ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe ist immer bereit zu verzeihen. Sie verliert nie die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Wie ist es heute mit der Liebe in mir bestellt, wenn ich Menschen begegne, die ich aufgrund meiner geistlichen Reife tragen könnte, die irgendwie schwach zu sein scheinen, die jung im Glauben sind, die in schweren Lebensumständen sind, die krank, alt, arm oder Flüchtling sind. Meine Herren, so viele Menschen, die uns umgeben, denen wir begegnen. Wie ist es da mit der Liebe bestellt in meinem Herzen? Wenn ich manchmal andere ertragen muss, weil sie so anders sind, weil sie mich nicht verstehen, weil sie mich irgendwie herausfordern, wo brauchst du heute neu den Geist der Liebe? Denk mal nach, für wen, für was du vielleicht in den kommenden Tagen ganz besonders Liebe brauchst. Hast du es vor Augen? Ich möchte nochmal mit euch beten. Komm, Geist der Liebe, komm da hinein. Amen. Und dann noch den Geist der Besonnenheit. Man könnte auch Selbstbeherrschung sagen. Oh oh, Selbstbeherrschung. Wo verlieren wir die Beherrschung? Wir sind ja gern kontrolliert, das weiß ich. Aber wo verlieren wir die Beherrschung? Gibt es das auch? Oder machen wir das nur, wenn wir unbeobachtet sind? Besonnenheit. In den Sprüchen Kapitel 16 steht, ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte gewinnt. Sich selbst beherrschen ist ein ungeheuer hoher Wert. Schaffe ich das im Angesicht von meinem Lieblingsessen? Schaffe ich das im Angesicht von den größten Versuchungen, die es für mich persönlich gibt, mich zu beherrschen? Schaffe ich das, den Mund zu halten, wenn es besser wäre, den Mund zu halten? Das ist so schwer. Wie schnell. Besonnenheit bezeichnet im Unterschied zur Impulsivität die überlegte, selbstbeherrschte Gelassenheit, die besonders auch in schwierigen oder heiklen Situationen den Verstand die Oberhand behalten lässt, um vorschnelle, unüberlegte Entscheidungen oder Taten zu vermeiden. Tolle, sehr lange Beschreibung von Selbstbeherrschung. Kennen wir das, die unbesonnenen Worte, die unbesonnenen, aus dem Affekt heraus geborenen Taten, die wir später bereuen? Also ich kenn's. Ich weiß an der Stelle wirklich, wovon ich rede, weil ich schon so viel Mist gebaut habe, wo ich hinterher um Vergebung bitten musste. Und eine gute geistliche Übung in dieser Angelegenheit ist immer zu fragen, what would Jesus do? Was würde Jesus jetzt sagen? Was würde Jesus jetzt tun? Wie würde er dieser Situation entgegentreten? Und dann zu sagen, Jesus, das will ich auch, aber ich kann es nicht allein. Hilf mir jetzt, Geist Gottes, mit dem Geist der Besonnenheit. Da will uns der Heilige Geist helfen, zur Besinnung zu kommen. Und wo brauchst du ihn neu? Wo brauchst du Besonnenheit in den nächsten Tagen? Hast du es vor Augen? Ich lade den Heiligen Geist ein. Geist der Besonnenheit, komm auf mich, komm auf uns. Amen. Gib neu dem Heiligen Geist Raum in deinem Leben. Da ist Kraft, da ist Liebe, da ist Besonnenheit und noch so viel mehr. Wir wissen es, dass er Früchte wachsen lassen möchte, uns zur Reife bringen möchte, als Persönlichkeiten immer schöner gestalten möchte. Jesus-Ähnlichkeit wird sichtbar und dazu gibt er uns aus seiner Liebe heraus geistliche Gaben. Ach, ich muss zum Schluss kommen. Gib dem Heiligen Geist neu Raum in deinem Leben. Pfingsten ist nicht nur an einem Tag geschehen, es setzt sich fort. Wir brauchen immer wieder neu diese Erfüllung von ihm. Vielleicht startest du deine eigene Hour of Power, wo du sagst, Herr, ich läute was Neues ein in meinem Leben. Ich möchte, dass sich wirklich etwas ändert. Ich möchte, dass du in mir zum Zug kommst. Er, der Heilige Geist, ist es, der unsere Herzen heilt, der uns ausrüstet, der uns hilft, in diesen Veränderungen voranzugehen. Und er lässt uns nicht allein, keinen Augenblick. Dazu erinnert auch das Lied, das ich jetzt zum Abschluss noch mit euch hören möchte. Singt und spielt in eurem Herzen einfach wieder mit.